Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 155. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Alex.
Moin.
Und der Marvin.
Hi.
Wir gehören nicht zu den Bundesliga-Vereinen, oder wir sind nicht der Bundesliga-Verein, der dieses Jahr als erstes den Trainer entlässt. Dafür waren andere schneller. Da können wir vielleicht am Ende nochmal kurz drüber sprechen. Mit Ruhm bekleckert haben wir uns am Wochenende bei dem Spiel gegen Augsburg aber auch nicht so wirklich. Wir haben zwar keinen Elfmeter bekommen, okay, kann man jetzt drüber diskutieren, werden wir wahrscheinlich auch gleich tun, dass wir die Punkte nicht mitgenommen haben. Das haben wir aber selbst verbockt.
Alex, willst du anfangen oder soll ich?
Nee, leg ruhig los. Ich möchte ja nicht, dass die ersten Leute schon wieder abschalten, weil ich wieder Depressionen verursache.
Ach, das nee, kann Marvin doch auch.
Ja, gut, nach dem Spiel fällt es mir wirklich relativ leicht. Also ich meine, ich fand den Beginn gar nicht so dramatisch. Also die Eintracht hat wirklich versucht, das Spiel nach vorne einigermaßen ordentlich zu gestalten, auch wenn du gleich gemerkt hast, dass die Mittel irgendwie so ein bisschen fehlen, aber Schnelligkeit wurde an den Tag gelegt. Da hat mir Cutlets eigentlich auch wirklich ganz gut gefallen, der wirklich sehr viel probiert hat. Am Anfang war es auch bei Inui so, dass ihm ein bisschen mehr gelungen ist. Also wir hatten am Anfang unsere Chancen. Und in der ersten Halbzeit gab es die eine oder andere Möglichkeit, wurde wirklich gesagt, dass hier hättest du mal was machen können. Ja?
Aber die Schnelligkeit war ja in den ersten 5 Minuten schon das, was gefühlt schon zu 20 Fehlpässen geführt hat.
Ja gut, aber das ist halt das, ja gut, das stimmt. Ich meine, das war ja auch kein gutes Spiel. Das war ein Grützenspiel. Das war hier ein Spiel, was du auf dem Niveau normalerweise nicht erwartest, denn für zwei Bundesliga-Teams denkst du eigentlich, dass hier Fehlpässe eine Seltenheit sind. Aber gerade zum Beginn der Saison sind die Spieler noch nicht so eingespielt. Auch die mit den Mannschaftskameraden, dann kann das vielleicht noch mal ein bisschen passieren, wobei die Fehlerhäufigkeit natürlich immens war. Trotzdem war am Anfang das Ganze noch da. Ich würde sogar sagen, dass bis zur Halbzeit einigermaßen ein gutes Gefühl da war. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt in der zweiten Halbzeit nicht wirklich zwingend erwartet, dass wir einen Gegentreffer bekommen. Aber wie wir uns dann nach dem Gegentreffer halt angestellt haben, ja, und ich meine, der Gegentreffer, der ist in der 49. Minute gefallen, das war schlicht viel zu wenig. Denn da habe ich das Gefühl gehabt, als hätte die Eintracht überhaupt kein Mittel, das gegen die Augsburger irgendwie was was entgegenzuhalten. Also es gab kein Mittel für die Eintracht, sinnvoll Bälle nach vorne zu spielen, sinnvoll das Spiel aufzubauen, um dann mit gefährlichen Torchancen vielleicht auch zu einem Torerfolg zu kommen. In der ersten Halbzeit war es insofern ein bisschen einfacher, weil der Spielstand gleich war, da war jeder ein bisschen auf der Hut und dann hat zumindest Cutlets ja auch in der ersten Halbzeit wesentlich mehr Gas gegeben, in der zweiten ist es dann auch verflacht und dann hatten wir plötzlich gar keinen Aktivposten mehr nach vorne und dann fiel mir eigentlich auch noch auf, dass Hasebe, der ja dann ausgewechselt wurde zur Halbzeit, den habe ich in der ersten Hälfte ein bisschen aktiver gesehen, beziehungsweise relativ aktiv gesehen und auch Spiel aufbauen, der hat für mein Dafürhalten dann halt auch gefehlt. Also, aber insgesamt muss man wirklich festhalten, die Eintracht weiß noch nicht, wie sie konsequent Tore erzielen kann. Da fehlt es noch an einem stringenten Konzept, wie baue ich mein Spielsystem auf, wie kann ich einen Gegner wie den FC Augsburg bespielen?
Ja, also da sieht man mal, was du für eine Ahnung vom Fußball hast. Es gibt ja fast keinen Punkt, in dem ich dir widersprechen kann. das Einzige, was ich so ein bisschen anders sehe, ist das Thema Hasebe. Der hat mir in der ersten Halbzeit auch nicht wirklich gut gefallen.
Nee, mir auch nicht.
Ich fand auch, die Auswechslung war total angebracht. Also der war ja, ich weiß nicht, was der vorm Spiel genommen hat, aber der war ja von Anfang an tatsächlich auf 180 gewesen. Also den rauszunehmen war echt gut, weil was Gräfe da auch gepfiffen hat, mal ohne über den Elfer zu diskutieren, da waren haarsträubende Szenen dabei. Da gab es Szenen, da war der Ball einfach sowas von klar im Aus, da wird weitergespielt. Da wird irgendwann das Spiel abgepfiffen und ein Wechsel angezeigt, obwohl überhaupt niemand an der Außenlinie steht, der eingewechselt werden will. Also da waren einfach Dinger dabei. Auch die Karten waren völlig übertrieben. Die gelbe Karte, die der Bamba Anderson bekommen hat, war erste Aktion, kein oberbrutales Foul, gleich gelb gesehen. Davor gab es 3-4 Szenen, wo ein Augsburger Spieler schon hätte gelb sehen können. Also der hat einfach eine unterirdische Leistung gebracht. Und ich glaube, Hasebe hat sich da einfach ein bisschen reingesteigert.
Ja, das stimmt auch. Ja, da habt ihr schon recht. Ja, sorry.
Also ich fand aber, dass ein kleiner Lichtblick, wenn es einen gab, am Sonntag, mal Trapp außen vor gelassen. Von den Feldspielern, ja. war für mich einfach die zwei, die ihre Chance bekommen haben, nämlich einmal Cutlets, sehe ich genauso wie du. Der hat da vorne im Offensivverbund für ein bisschen Wirbel gesorgt. Wenn man das mal mit Piazon vergleicht, der nicht nur im letzten Spiel ein Totalausfall war, sondern auch die Spiele davor nicht überzeugen konnte. Aber auch Medojevic. Also der hat ein ordentliches Spiel gemacht.
Ja, Medojevic hat schon ein ordentliches Spiel gemacht, hat für mich aber jetzt auch keine Akzente gesetzt. Nur, ich muss sagen, seine Ballbehandlung war besser, als ich es erwartet hätte, um es mal so zu sagen.
So ging es mir auch, aber ich glaube, Akzente in dem Spiel zu setzen...
Ja, ist auch schwierig. Aber du hast ja jetzt schon mit Gräfe angefangen. Ich bin ja auch nicht jemand, der die ganze Zeit immer nur auf den Schiedsrichter haut. Ich meine, das sind Tatsachenentscheidungen dabei. Ja, mit dem Elfmeter, das ist mega beschissen gelaufen. Das war ein glasklarer Elfmeter. Ich habe es mir dann sogar noch angeschaut. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist kacke, dass es fies gelaufen ist, aber das passiert. Okay, ja. Natürlich wäre das Spiel danach anders gelaufen. Hätte Dominic Kor, glaube ich, war das, hätte er Gold... Nee, Gold hat er nicht gesehen. Gelb oder wahrscheinlich sogar rot.
Rot tendenziell.
Hätte er rot gesehen und hätte es den Elfmeter gegeben, dann wäre der Elfmeter vielleicht drin gewesen, hätte es 1-0 für die Eintracht gestanden, dann wäre das Spiel vielleicht in eine andere Richtung gelaufen. So war es halt nicht der Fall. Aber das ist scheiße, das wissen wir, sind wir nicht bevorteilt worden. Aber die generelle Leistung, wie du eben schon gesagt hast, von Gräfe war an diesem Tag einfach nicht bundesligawürdig. Er war unglaublich konfus, hat wirklich sehr, sehr viel gegen die Eintracht gepfiffen. Das Foul vom Andersen war nicht dramatisch. Dass Baba ohne gelbe Karte davon gekommen ist, der ein ums andere Mal auch Gegenspieler von der Eintracht mehr als nur regelkonform behandelt hat, ja, Baba ist ein super Fußballer, aber da gab es die ein oder andere Beinschere, da habe ich gedacht, meine Güte, wenn du davor schon gegen Andersen gelb ziehst, musst du da auch zwingend gelb ziehen, da sind Dinge passiert, die so nicht im Regelbuch stehen, das finde ich halt blöd und das hat im ganzen Spiel auch irgendwo wehgetan, aber ganz abgesehen davon, Schiedsrichter war kacke. Das sind wir, glaube ich, sind uns alle einer Meinung. Aber die Eintracht war halt nach dem 1-0 auch einfach viel zu blöd, um irgendwas zu machen.
Ja, also ich glaube auch, fast, dass das Spiel nicht anders verlaufen wäre, wenn es den Elfer gegeben hätte. Also jetzt einfach mal hier dieses hätte-wäre-wenn-Spiel mal durchgespielt. Wenn wir den Elfer bekommen hätten, ihn reingemacht hätten, dann wäre Augsburg noch giftiger gewesen. Und was man eigentlich von der ersten Minute an gesehen hat, die haben im Mittelfeld gestört, die sind gut auf den Ball gegangen.
Ja, richtig.
Und die
richtig.
Sind vor allen Dingen hart reingegangen. Und wenn man sich jetzt einfach mal unsere Spieler anguckt, Piazon, ich bin ja fast erschrocken, als ich den in Waldorf gesehen habe, an dem ist ja gar nichts dran. Also das ist ja noch mehr Hemd wie Inui. Der ist nicht groß und das ist ein absoluter Hänfling. Das ist niemand, der irgendwie körperlich in ein Spiel reingehen kann. Ja. Inui, klar, bemüht, aber in einem harten Spiel absolut fehl am Platz. Den einzigen, den wir da haben, ist Severovic, der, wenn er mit nach hinten geht, da auch mal eine Situation hat, in der er sich behaupten kann. Cutlets und behaupten sind einfach auch zwei Dinge, die nicht zusammengehen. Ja. Und dann hast du da vorne einfach nach einem defensiven Mittelfeld, wo ich sag jetzt mal, spielstarker oder auch schneller Spieler fehlt, der so ein Spiel dann auch entsprechend aufbauen kann, hast du ein, ich nenne es jetzt einfach mal zerstörerisches, defensives Mittelfeld, dann hast du eine Reihe von schmächtigen Schönspielern und vorne nochmal ein Bullen drinstehen. Und das kriegst du einfach gegen eine Mannschaft, die auch nur ein bisschen körperlich spielt, nicht überbrückt. Und das war ja auch genau das Problem. Wir sind hier über das Mittelfeld gar nicht hinausgekommen. Ganz zu schweigen dann davor, was wir vom 16er gemacht haben.
Ja, man muss halt sagen, Augsburg, wie du eben schon angedeutet hast, das war gut, was die gespielt haben. Denn die sind wirklich, wirklich ran an den Mann schon im Mittelfeld, haben andauernd gestört, haben der Eintracht halt auch wenig Platz gelassen, um wirklich einen Spielaufbau zu betreiben. Und wir haben halt keine Mittel dafür gefunden. Ne? Ich meine, wie gesagt, bei Cutlets fand ich ja wenigstens, dass die Einstellung wirklich gestimmt hat. Der ist auch dem Ball dann noch nachgerannt, hat die ein oder andere Grätsche dann auch mal angesetzt. Das sind so Dinge, das gefällt mir einfach von der Einstellung. Seferovic sage ich auch nichts. Aber du hast ja eben schon zweimal genannt. Alter, Piazon, der ist in der Bundesliga einfach noch nicht angekommen.
Nee.
Ja. Und eigentlich würdest du bei einem gestandenen Spieler würdest du sagen, das war jetzt erstmal vorerst sein letztes Spiel. Und für die kommende Partie wird jemand anderes reingestellt. Ich verstehe dass mit Piasson ein junger Spieler, der auch das Potenzial hat, jemand noch irgendwo vielleicht durchgeschleppt wird. Das geht aber auch zu Lasten des gesamten Spiels. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass wenn du Piasson rausstellst und Stendera dafür rein, hast du keinen Qualitätsverlust gegenwärtig.
Absolut. Also Piasson ist für mich einfach ein Totalausfall. Eine Freundin von mir hatte nach dem Spiel gesagt, die Kacke ist einfach, dass wenn wir das Spiel, wenn es angepfiffen wird, wir gleich schon mit einem Mann weniger auf dem Feld stehen. Und das ist einfach auch so. Also wenn der hat auch Fehlpässe dabei gehabt. Wenn er einen Ball hat und jemand drauf geht, verliert dann, weil er sich nicht durchsetzen kann. Und dann kommt halt auch noch dazu, wenn er den Ball vorne verliert, der arbeitet ja null mit nach hinten. Ne?
Der steht ja teilweise da,
dass der die Hände nicht in die Hose steckt, ist ja wirklich alles dabei.
Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das habe ich damals, beziehungsweise am Sonntag schon zum Dennis gesagt, als wir uns das Spiel dann, wie gesagt, im Stadion angeschaut haben. Da ist mir ganz klar aufgefallen, dass der Piasson einer der ganz wenigen Leute ist, die nicht zurücklaufen, wenn Augsburg in der Vorwärtsbewegung ist. Und da hat er oft dann auch gefehlt. Ja? Das geht einfach bei dem Spiel der Eintracht nicht. Da muss jeder mit nach hinten. Seferovic findest du andauernd hinten. Der ist vielleicht schon manchmal ein bisschen zu oft hinten. Ja? Aber der arbeitet auch schon in der eigenen Hälfte probiert er, den Gegner zu stören. Also das ist ein Gegenbeispiel. Ja, der macht viel, das gelingt auch nicht alles, aber das kann man von einem Stürmer auch nicht erwarten. Aber Piasson ist eigentlich nicht präsent, wenn es um die defensive Arbeit geht. Und das ist halt nicht wirklich vorteilhaft. Und das dadurch wird sein Bild von mir halt auch noch schlechter. Sein Bild, ja.
Ja, also Seferovic hat auf jeden Fall, auch wenn er jetzt im Spiel gegen Augsburg nichts gerissen hat, aber das ist auf jeden Fall ein Spieler mit einer tadellosen Einstellung. Der ackert auf dem Platz, was geht. Und was mir an dem halt auch echt gut gefällt, das ist jemand, dem spielst du einen langen Pass nach vorne, der hat 4 Gegenspieler und er ist trotzdem derjenige, der den Ball mit seinem Körper abschirmt und dafür sorgt, dass der Ball erstmal in unseren eigenen Reihen bleibt. Also das ist halt, also von dem halte ich echt viel. Das ist jemand, von dem ich auch noch viel erwarte. Aber was du eben schon gesagt hast, Stendera reinzubringen, ist zurzeit kein Qualitätsverlust. Ganz im Gegenteil, hier, wer schießt denn eine Ecke bitte direkt ins Aus und das zweimal in einem Spiel? Ja. Was sind denn das für Dinger?
Das war schon
oder
mehr
die
als
Ecken,
lustig.
Die in Hüfthöhe gekommen sind. Was? Oh Gott.
Und insbesondere in einem solchen Spiel. Wir hatten in den letzten paar Minuten mehrere Freistöße,
ja,
die uns vielleicht zu einem Erfolg hätten, zumindest zu einem Unentschieden noch hätten tragen können, aber nur, wenn sie korrekt ausgeführt worden wären. Und das war insgesamt nicht der Fall, weil wir anscheinend keinen auf dem Platz hatten, der das adäquat machen konnte. Das ist aber übrigens auch ein Fehler gewesen, denn ich fand den Doppelwechsel überflüssig. Er hat sich meiner Kenntnis entzogen. Ich weiß nicht, warum ein Flum rein muss für einen Russ. Ein Russ hat für mich ein ordentliches Spiel gemacht. Hm. War er verletzt? Das glaube ich nicht, denn er hat, glaube ich, bei dem heutigen Testspiel nämlich wieder gespielt. Insofern gibt's für mich keinen Grund. Ich fand auch nicht, dass Flum die Defensive, wie das, glaube ich, Kicker oder so stand, die Defensive gestärkt hat. Das habe ich nicht gesehen. Das hat für mich keinen Nutzen gebracht. Und so hattest du schon in der 56. Minute alle Auswechselmöglichkeiten ausgeschöpft und warst dann eigentlich hilflos ergeben und musstest sehen, dass die Jungs, die auf dem Platz sind, das noch irgendwie hinbekommen. Und ich sage dir, ein Stendera hätte zumindest es nicht schlechter gemacht. Und ich gehe davon aus, dass der von den wirklich vielen Freistößen und Eckbällen, die wir hatten, dass da noch die ein oder andere gefährliche Situation normalerweise entstanden wäre. Hm.
Absolut. Vor allen Dingen der Wechsel, was du eben schon gesagt hast. Du hättest Russ drin lassen können. Der war sicherlich nicht verletzt. Der hat ein gutes, im Verhältnis gesehen zum Rest noch ein halbwegs ordentliches Spiel gemacht. Wenn du Stendera gebracht hättest, hättest du mit Russ einen weiteren sehr guten Kopfballspieler gehabt, was du mit Flum nicht hast. Wir haben auch sonst genügend kopfballstarke Leute auf dem Platz gehabt. Du hast einen Meier da, du hast einen Anderson, der kopfballstark ist. Du hättest mit Russ noch jemanden gehabt. Da wäre was gegangen. Da hättest du über Standards in so einem Spiel, wo einfach gar nichts geht, hättest du noch was reißen können. Aber die Chance, die haben wir uns einfach selber genommen. Und das Einzige, was der Doppelwechsel im Nachhinein gebracht hat, Flum werden wir mit Sicherheit am Wochenende nicht sehen, verletzt.
Ja, stimmt. Genau, er war verletzt und was wir ja dann auch gesehen haben durch den Doppelwechsel, Jagba ist ja viel gerannt, also auch oft erfolglos, aber den hat es ja dann auch mehrfach verkrampft. Ja?
Ja.
Der hat ja, konnte ja dann kaum noch laufen. So ab der 85. Minute war der eigentlich, glaube ich, stehend K.O. Hm. Und auch da wäre vielleicht noch mal eine Möglichkeit, irgendwie ein Wechsel, eine Idee gewesen. Ja? Ich muss auch sagen, mir haben die Außen nicht wirklich gut gefallen. Also die defensiven Außen bei der Eintracht am Sonntag. Denn sie waren auch teilweise wirklich dafür verantwortlich, dass das Tor passiert ist. Und aber auch, bei dem Tor weiß ich jetzt nicht genau, aber dass mehrere Chancen auch der Augsburger passiert sind, die halt zum Teil nur zum Glück oder durch Trapp halt nicht zu Gegentoren geführt haben. Also da war die Eintracht teilweise wirklich offen.
Ja, das stimmt. Also das sehe ich auch, dass da die Fehler auf den Außen passiert sind. Jagba hat halt versucht, ab und zu auch mit nach vorne zu gehen. Klar muss der mehr rennen. Er ist ja dann noch der Einzige, der dann nach hinten läuft. Zumal ein Pierson auch nicht irgendwie versucht, mal abzusichern, wenn Jagba nach vorne geht. Dann ist er noch derjenige, der in die Mitte zieht. Also das sind auch so haarsträubende Dinge dabei gewesen. Da kann ich schon verstehen, ein Jagba legt ein Pensum hin, dass es da auch mal den einen oder anderen Krampf gibt. Injowski hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Der hat deutlich bessere Spiele schon gezeigt. Zumal er ja auch eigentlich der defensivere Außenverteidiger ist und normalerweise eher seine Schwächen, ich sag mal, in der Offensive liegen. Da war ich auch nicht sonderlich begeistert. Ja.
Insgesamt kann man halt echt sagen, was die Eintracht halt abgeliefert hat, so vom Spielerischen, war nicht das, was man sich erwartet. Das war, ich fand, gerade in der zweiten Halbzeit war es kaum bundesligawürdig.
Ja. Es war halt absolut kein Kampf da. Ja, also das waren halt alles so lieblose Versuche, die halt auch sofort aufgehört haben, wenn der erste Gegenspieler irgendwie in den Weg kam. Und das haben die Augsburger halt wirklich clever gemacht.
Ja, ich weiß noch nicht, ob es kein Kampf war. Es war die völlige Ideenlosigkeit. Also der Eintracht geht, und das ist ja nicht nur bei der Eintracht so, das ist ja ganz klar, das ist bei der Hälfte der Bundesliga, da geht auch nicht wirklich viel im kreativen Sinne. Da wird viel durch Schnelligkeit wettgemacht. Aber wenn du siehst, dass es durch Schnelligkeit halt nicht geht. Und warum geht es durch Schnelligkeit nicht? Weil die beiden Außen, die wir haben, nicht das an den Tag legen, was du von idealen Außenspielern erwartest. Ein Pierson ist nicht der ideale Außenspieler, wie es beispielsweise ein Aigner in seiner Topform ist. Und ein Inouye, der spielt ja, hat ja eher zentral gespielt. Cutlets, muss ich sagen, der hat ja wenigstens noch alles probiert. Aber so ein Leistungsausfall wie bei Pierson, das wirkt schon wirklich schwer, wie die Freundin von der Alex gesagt hat, spielt sie praktisch mit einem Mann weniger. Und Inouye ist halt in der Mitte auch nicht so wirklich durchsetzungsfähig. Naja, und dann kommt noch dazu, dass halt ein Meier, den du einwechselst, halt auch nicht einen Sahnetag erwischt hat, aber andererseits muss man halt auch mal sagen, er lebt auch von den Möglichkeiten, die ihm vorbereitet werden. Ja, und da gab es nicht wirklich viele von. Das und dann sieht die ganze Sache halt auch so scheiße aus, wie sie ist. Und Fakt ist, du darfst halt gegen eine Mannschaft wie gegen Augsburg einfach keine 3 Punkte vergeuden, ja, und das hast du jetzt schon mal gemacht. Das kann im späteren Verlauf der Saison sich halt noch negativ auswirken, auch wenn ich weiß, dass wir gegen Augsburg sowieso keine so gute Bilanz haben, aber das sind unnötige und verschenkte 3 Punkte, die wir hier abgegeben haben, aber da muss ich die Eintracht echt an die eigene Nase fassen. Das heißt, du musst sehen, wie du in den zukünftigen Spielen, denn die werden nicht einfacher, ein System entwickelst, wie du mit dieser Mannschaft, die du jetzt auf dem Feld hast, weil der Event ändert sich nicht mehr viel, irgendwie was reißt.
Das ist halt genau der Punkt. Also ich meine, mal aufgehört zu jammern über Augsburg, Spiel war kacke, Haken drunter, aber was mich viel mehr beschäftigt, ist eigentlich, wo geht's denn hin? Die Frage, die haben wir, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder davor die Woche, auch schon mal behandelt. Was ist denn jetzt das System vom Schaf? Also ich erkenne da nach wie vor nicht viel. Und was du eben auch gesagt hast, wenn der Plan ist, was über Schnelligkeit zu machen, was unsere Außen nicht machen, unsere Mitte ist aber auch nicht dafür aufgestellt. Du hast zwar mit Inouye jemand, der klein und flink ist, aber du hast niemanden, der den Punkt überbrückt. Vom 16er, von den Innenverteidigern, hast du halt in der Mitte auch eher die trägeren defensiven Spieler. Also die Schnittstelle Defensive zu Offensive, die ist meiner Meinung nach überhaupt nicht da. Und ich weiß halt nicht, wie wir uns das vorstellen. Also was für ein System willst du spielen lassen? Wie soll es denn aussehen? Was ist denn unsere Idee dahinter? Da fehlt mir halt so ein bisschen ja, vielleicht auch die Kompetenz, das zu erkennen.
Die Kompetenz von wem?
Also, meine Kompetenz,
ach so, das zu erkennen. Ach so, ja,
das System, was die Eintracht versucht, an den Tag zu leiten.
Ja, ganz unabhängig davon, es ist momentan einfach schwer ersichtlich. Es ist, man versucht sich einigermaßen vielleicht auf den Gegner einzustellen, aber selbst das gelingt nicht so wirklich. Ja. Und du kannst dem, das ist das Problem, die Eintracht kann ihrem Gegner kein System aufdrücken und muss eigentlich auf die Fehler des spielaufbauenden Teams hoffen. Das heißt, deswegen wird eine Partie gegen Schalke wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher, weil die dann gezwungen sind, das Spiel zu machen, weil wir es nicht können. Ja, und weil die zu Hause spielen und weil dann, da ist eh nicht so alles Friede, Freude, Eierkuchen, da werden wir nachher noch dazu kommen. Ja, also die sind da eher in der, oh Gott, jetzt sage ich dieses Wort, ich hasse mich dafür, in dieser Bringschuld, ja, okay, vergesst bitte wieder, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Aber wir wissen halt nicht, wie wir das Spiel für uns gestalten sollen. Natürlich, ich verstehe das. Inouye einzusetzen, halte ich grundsätzlich gar nicht für verkehrt. Denn wenn die beiden außen funktionieren, dann ist er derjenige, der über die Mitte die Bälle nach außen spielen kann, in der Schnittstelle, damit einer der Außen vielleicht abschließen kann oder der Außen wieder zurück zu Seferovic und dann Seferovic einlaufen kann. Aber das funktioniert halt alles momentan nicht. Vielleicht sind sie einfach nicht genug eingespielt und auch mit Sicherheit teilweise außer Form. Wie gesagt, ein Pearson ist momentan definitiv nicht Bundesliga-tauglich. Aber das Problem ist, wir können uns jetzt über die ganzen Leute beschweren. Bis auf Stendera, sage ich mal, haben wir auch nicht mehr so viele Ressourcen, mit denen wir großartig was wechseln können. Weil offensiv war es das halt jetzt auch erstmal. Ne? Ich meine, du kannst jetzt einen Meier reinstellen, das würde ich dann vielleicht gegen Schalke übrigens auch machen. Aber Meier ist halt auch nicht der große, es ist nicht derjenige, der ins Spiel lenken kann. Er ist kein Lenker und das ist das Problem.
Es ist auch keiner, der ein Spiel dann auch entscheiden kann. Also du siehst ja auch, dass wenn keine Ideen da sind, ein Meier auch keine Idee reinbringt. Und wenn er nicht irgendwie bedient wird, dann kommt da auch nicht viel.
Ja, Meier ist ein Killer. Ist ein Killer, ja. Vor dem Tor oder auch am 16er, wenn er einen Ball hat, der zieht relativ schnell ab, da probiert er viel, da geht auch, gelingt auch, der hat einen feinen Schuss, das ist alles unbestritten, aber er ist halt nicht der zum 16er hingeht, ja, er steht da, er ist in diesem Bereich und wir brauchen Leute, die konstruktiv wissen, wie ich dieses System aufzubauen habe, wie ich Leute zu bespielen habe, wie ich weiß, wie ich einen Cutlets oder einen Pearson einzusetzen weiß. Das sind so Dinge. Vielleicht, ich ganz ehrlich, ich habe mittlerweile sogar die Hoffnung, dass Medojevic da einigermaßen reinwächst, dass er zumindest im defensiven Mittelfeld eine Schnittstelle eher sein kann, als es vielleicht der zwar defensiv robuste, aber spielaffine Russ ist, ja. Also ich meine, Russ ist ja doch eher der grobkörnige Fußballer und ich glaube, Medojevic könnte einer sein, der da ein bisschen besser reinwächst. Aber selbst dann haben wir noch die Position, Inouye, wenn er nicht in Topform ist, wie es ja momentan auch nicht der Fall ist, zu wenig durchsetzungsfähig, dann fehlt uns halt da einer. Ja? Mhm. Ich meine, du siehst, wenn du.
Also ich würde die Sachen ein bisschen miteinander kombinieren. Also es wäre halt auch meine Aufstellung für die nächste Woche. Ich würde Meier nicht bringen, aus eigentlich eben genannten Gründen, weil ich halt glaube, dass er nicht der entscheidende Faktor ist. Also wenn die Mannschaft um ihn rum ein bisschen funktioniert, dann ist es derjenige, der auch im Spiel durch seine Tore entscheiden kann, aber nicht derjenige, der spielerisch da was bringt. Aber Stendera rein, ja, aber auf die 10 und Inouye wieder nach links.
Wäre auch eine Idee. Warum nicht mal so machen? Das Ding ist, wir müssen jetzt sowieso ein bisschen versuchen zu variieren, denn wenn wir ehrlich sind, haben mit konsequenten Angriffen haben wir diese Saison bisher noch nicht wirklich viel Erfolg gehabt. Ich meine, das gegen Wolfsburg, das war eine Willensleistung, da war die letzte Aktion, ja. Also da war das Zusammenspiel mit Injovski und Cutlets. Das war wirklich fein, ja. Das kam mir so vor, als wäre es vielleicht schon mal im Training geübt worden. Aber sowas muss es halt auch wieder öfter geben. Aber trotzdem muss es ein System geben, wo wir sagen können, okay, ja, Inouye wirklich mal auf die Außen, warum nicht? Denn es hat sich bisher noch keiner angeboten, der jetzt sagt, wo du jetzt sagen musst, okay, der muss auf der Position bleiben, wie bist du auch vielleicht Cutlets, der mir jetzt wirklich gut gefallen hat, ja, das habe ich jetzt schon oft genug erwähnt. Aber in Stedera, den kannst du mal bringen, warum nicht? Du kannst ihn doch endlich mal ins kalte Nass werfen und kannst jetzt mal schauen, wie er sich jetzt in der Bundesliga macht. Und wenn es nicht klappt, na gut, dann hast du halt Pech gehabt. Aber du kannst ihn gerade bei den Leistungen, die seine Mitspieler zeigen, auch nicht ewig auf der Bank schmoren lassen.
Ja. Eine Alternative wäre halt auch nochmal Cutlets auf links zu probieren. Weiß ich nicht, warum das irgendwie so kategorisch immer ausgeschlossen wird. Sehe ich auch als valide Option. Zumal ja einfach auch Aigner auch wieder fit zu sein scheint.
Dass du Cutlets also, nach links ziehst und den Aigner genau. auf rechts lässt.
Also wenn Aigner wieder fit ist, dann ist das ganz klar eine ganz große Option. Ne? Ich meine, es ist immer noch ein Spieler, oder es ist, was heißt immer noch, es ist ein Spieler mit ungemeiner Qualität, der gerade der angeschlagenen Eintracht jetzt momentan wirklich helfen kann. Ja, denn es ist halt auch ein Wusler und der ist auch schwer für die Gegner zu spielen. Also das wäre auf jeden Fall, wenn es die Möglichkeit gibt, ja, dann muss man das eher machen. Genau, auf jeden Fall dann Aigner auf die Seite, Stendera in die Mitte und dann mal schauen, was sonst noch da ist halt, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, es fällt halt auf. Ich weiß, das ist momentan auch schwierig, ein Konzept bei Schaf zu sehen. Das erkenne ich auch nicht so wirklich. Das kann auch mit uns zusammenhängen, aber ich glaube, es gibt einfach wirklich noch keins. Ich glaube, es ist noch nicht so, dass du sagen kannst, okay, das ist das Ding, was er auch spielen will. Ich glaube, da ist er in gewisser Weise auch unzufrieden, dass die Spieler das vielleicht auch noch nicht so umsetzen können, wie er es gerne hätte. Aber es gab, das hat ja der Blog G, das hat er auch heute geschrieben, nicht wenige, die ja vor der Saison gesagt haben, dass es für die Eintracht eine schwierige Saison wird. Und es kann auch wirklich genauso laufen. Denn vielleicht ist es schon so, dass dieser Kader nicht dazu da ist, um gehobene Bundesliga-Ansprüche einfach zu bedienen.
Das weiß ich noch nicht mal so.
Sind es denn jetzt wirklich schon gehobene Bundesliga-Ansprüche, über die wir da reden?
Das ist halt auch genau der Punkt. Also wir haben gerade zur Saisonanfang haben wir nicht gehobene Bundesliga-Ansprüche, sondern da haben wir unsere unmittelbare Konkurrenz. Und ja. wenn ich mir so angucke, was Augsburg da auf dem Platz stehen hat, würde ich schon sagen, dass wir da tendenziell die höheren Ansprüche haben sollten, was unser Kader anbetrifft. Und ich glaube auch, dass das funktioniert. Ich glaube, dass unser Kader insgesamt gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, dass uns vielleicht ein Spieler fehlt. Und das ist halt, ja, das ist halt so der schnellere, aber auch defensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler. Also einer, der ein bisschen die Brücke über die Brücke schlägt, den Graben überbrückt. Genau. Das wäre so das Einzige, wo ich sage, das fehlt. Und ich glaube nicht, dass unser Kader zu schlecht ist, aber ja, dass das eine schwierige Saison wird, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das keine Wir-sind-auf-Europa-Kurs-Saison wird, ist ganz klar. Aber das ist durchaus ein Kader, mit dem du irgendwas zwischen 10 und 12 kriegen solltest.
Ja, normal, das sind ja auch unsere Ansprüche. Ja. Ich denke, ich glaube, gerade in dieser Saison hat keiner wirklich gedacht, dass wir jetzt hier großartig wieder Europa stürmen oder so. Dafür ist einfach zu viel im Umbruch. Aber dass wir halt nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das sollte auch das Selbstverständnis irgendwo sein. Ja, ich denke, dass wir das auch schon noch hinbekommen können. Aber dafür darf halt nicht nochmal sowas passieren wie gegen Augsburg. Denn, wie gesagt, das sind halt 3 Punkte, die du hast jetzt liegen lassen. Das ist unglaublich bitter. Es kann uns auch in der Endabrechnung irgendwie nochmal ziemlich wehtun. Ja, andererseits verliere ich halt auch jetzt lieber jetzt mal gegen Augsburg und nicht am Ende der Saison. Wenn es jetzt irgendwie vielleicht nochmal einige aufrüttelt, ist es mir auch lieber. Ich meine, wir haben defensiv im Mittelfeld ja noch ein paar Möglichkeiten. Medojevic würde ich ganz gerne nochmal sehen, auch über eine längere Distanz. Ich denke, da ist noch Potenzial da. Dafür, dass ich am Anfang so hart war, muss ich das schon ein bisschen revidieren. Ich denke, da ist was möglich und ansonsten müssen wir halt sehen, dass die anderen auch wieder an ihr Leistungsniveau kommen. Ja, ich meine, ein Jagba, wie gesagt, war jetzt nicht komplett verkehrt, aber ist halt auch nicht, hat jetzt nicht seinen Sahnetag gehabt, aber du siehst halt auch, ich meine, er ist trotzdem komplett gesetzt. Das zeigt halt auch, dass ein Otschipka, der glaube ich noch nicht mehr der war noch nicht mehr auf der Bank, ja, überhaupt weg vom Fenster ist, Schluss mit lustig, ja. Wie gesagt, der ist ja auch in Vertragsverhandlungen, die sehen momentan auch nicht so wirklich rosig aus. Da gibt's ja anscheinend auch eine lose Anfrage vom ersten FC Köln. Kann sein, dass er nach der Saison dorthin wechselt. Also das sind alles so Dinge. Ist natürlich auch schade, dass es da keinen echten Zweikampf um diese Position gibt. Ja, und wir müssen halt sehen, dass wir in diesem Offensivgebilde, gerade auch in der Schnittstelle, wie die Alex das auch schön gesagt hat, entweder eine neue Position finden, beziehungsweise einen neuen Spieler finden, der das besser bespielen kann oder dass halt die Leute, die jetzt momentan auf diesen Positionen sind, dass die auch wirklich da wieder herankommen, dass sie auch, dass man auch sagen kann, ach, ich sehe, der kann wirklich Bundesliga spielen. Ne? Aber wie gesagt, ich würde auch, um nochmal auf unseren viel eingedroschenen Pierson jetzt nochmal zu sprechen zu kommen, dem würde ich einfach mal eine Spielpause geben. Ich denke,
die Alternative?
Ja.
Die Alternative wäre dazu halt auch mal zu sagen, wir spielen halt nicht mit zwei Sechsern. Die Alternative wäre dann halt auch herzugehen und zu sagen, dann spielen wir halt in einem 4-4-2 mit einer Raute.
Ja.
Was ja eigentlich sowieso eher so das System von Schaf ist, oder?
Ja, das war halt, ich weiß nicht, ob es das System von Schaf ist, aber das war halt jahrelang das Werder-System.
Ob, ja,
das ist halt das, womit er am meisten Erfahrung hat. Die Frage ist ja halt immer, kriegst du es mit den Spielern, die du zur Verfügung hast, hin? Aber es musst du halt am Ende des Tages auch ausprobieren.
Sehe ich schon. Also
bin auch der Meinung, dass wir das hinkriegen.
Genau, ich glaube schon, dass du vielleicht auch eher die Spieler hast, um so ein System zu spielen.
Klar, warum? Du kannst ja jetzt echt nochmal viel probieren. Das ist, wie gesagt, nicht so, als hätten wir jetzt unser System schon so gefunden, dass du sagst, okay, so müssen wir immer spielen. Warum nicht? Probier's mal mit der Raute. Ja, du kannst ja jetzt wirklich noch viel einigermaßen probieren. Es ist ja, bei der Eintracht ist es jetzt auch nicht so, dass du jetzt die Spiele jetzt auch alle gewinnen musst. Ich meine, gegen Schalke, ja, das ist ein Spiel, da wird's dann gleich wenn wir nochmal drüber sprechen, wird's ja auch um relativ viel für die Schalke gehen. Ja, da können wir ein bisschen was probieren. Und wenn wir sehen, dass ein anderes Konzept vielleicht wirklich erfolgreicher ist, warum nicht so? Ja,
ja, aber guck mal, wir könnten sowas aussehen. Also du hast halt dann einen Sechser, sagen wir mal, da nehmen wir jetzt mal, weil du ihn gerne sehen würdest, Medojevic.
Ja.
Könnte der spielen? Also ich hätte jetzt wahrscheinlich Hasebe erst einmal den Vorzug gegeben. Aber bleiben wir einfach mal dabei. Da hast du halt die zwei Optionen. Einen von beiden nimmst du halt. Dann könntest du zum Beispiel davor quasi auf die 8 könntest du dann einen Inui setzen. Du könntest links und rechts vielleicht mit Cutlets und Aigner oder ja, sowas in der Richtung agieren und du hättest dann aber die Möglichkeit, vorne so ein bisschen als hängende Spitze einen Meier noch einzusetzen.
Das wäre, glaube ich, super. Ja. Mhm.
Und einen Seferovic. Und dann hast du nämlich auch komplett die Meier-Inui-Diskussion dir vom Hals gehalten und du hast einfach mal eine andere Option. Dann muss Inui auch mehr defensiv einfach mitarbeiten, weil er sich ja dann auch fallen lassen muss. Aber das ist halt auch jemand, der ein Spiel von hinten ein bisschen schneller gestalten kann.
Ja, ja. Gerade wenn seine Pässe, die er immer mal wieder versucht zu schlagen, wenn die dann auch mal ankommen, ja, dann macht das schon Sinn. Ja, warum nicht? Klingt gut. Und auch also gerade mit der hängenden Spitze, ich denke, das ist immer noch Meyers Paradeposition.
Ja.
Ich finde auch, dass da wenig dagegen spricht. Gerade jetzt am Anfang hast du ja auch nochmal die Chance, sowas nochmal auszuprobieren. Ja, und Schalke ist, glaube ich, auch jetzt kein so schlechter Gegner dafür.
Ja, wir haben halt auch ein bisschen Glück gehabt. Ne? Also wir haben jetzt nicht großartig überzeugt, aber wir haben mit ein bisschen Glück gegen Freiburg gewonnen. Wir haben mit ein bisschen Glück den Punkt in Wolfsburg geholt und wir haben im DFB-Pokal die erste Runde überstanden. Das heißt, wir haben jetzt aus 3 Spielen 4 Punkte geholt, was für die Eintracht okay ist. Und wir sind im DFB-Pokal eine Runde weitergekommen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nicht durch großartige Leistung, aber halt mit dem Quäntchen Glück den Fehlstart abgewendet. Mhm. Und da wäre jetzt auch nach einer Niederlage gegen Schalke, wäre jetzt der Baum noch nicht am Brennen. Also da sind wir noch ganz, ganz weit weg davon, von keine Ahnung. Hamburg, um es nochmal zu nennen. Ja. Nicht, dass ich gegen Schalke gern verlieren möchte, aber wir haben halt jetzt einfach in den ersten Spielen mit Glück das ganz große Drama abgewendet und da geht auch was.
Ja, und genauso musst du es aber auch sehen, das ist genau der Punkt. Du hast jetzt hier genau die größten Krisen hast du jetzt erstmal abgewendet und jetzt musst du halt sehen, dass du dich einigermaßen einspielst. Es ist doch okay, gerade gegen Schalke ist jetzt auswärts ein einigermaßen dankbarer Gegner, da haben wir oftmals gar nicht so schlecht ausgesehen. Allein deswegen würde ich vielleicht auch einen Aigner mal wieder reinstellen, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr da das ein oder andere gute Spiel schon gemacht hat. Ja, also da kannst du wirklich mal ein bisschen was probieren. Und wenn du wirklich merkst, okay, die Mannschaft tut sich mit einem anderen System leichter, ja. Wie gesagt, die Doppel-6 ist nicht in Stein gemeißelt.
Okay. Warum auch? Also.
Ja, weil die hat damals super gut funktioniert, weil du zwei Leute hattest, die im Optimalfall das gut bespielen konnten mit Russ und mit Schwegler. Die sind beide weg und daran muss man jetzt nicht festhalten. Ja, vielleicht probieren wir es mal mit
Medojevic.
Ja. Mit Russ, ich meinte Rode.
Achso, ja. Rode, okay. Die sind beide weg, da gebe ich dir recht. Ja, ich meine, wir haben neue Spieler, wir haben neues Trainer, wir haben eine neue Saison. Also kein Grund, jetzt krampfhaft am alten System festzuhalten. Wir müssen halt jetzt schnell das finden, was halt für die Mannschaft, die wir sie zur Verfügung haben, halt am besten funktioniert. Ja.
Ja, es ist halt immer wieder schwierig, weil du merkst halt schon, dass es teilweise ein zusammengewürfelter Haufen ist. Ich meine, Piasson kam von der anderen Mannschaft, die auch ein bisschen anderes System gespielt haben, aber es war halt immer noch die Niederlande. Ja, es ist halt eine andere Liga und selbst da sah er in der Rückrunde nicht so wirklich super aus. Also dann merkst du schon, dass eine Adaption auf die erste Fußball-Bundesliga, ja, die Weltmeisterliga, wie sie immer genannt wird, hier bei Sky, da raste ich auch schon wieder komplett aus, ja.
Wir wollen jetzt nicht anfangen, über die Qualität von Sky-Kommentatoren zu reden.
Sind
bitte
alle
nicht.
Weltmeister. Naja, so
ein ja.
Aber
ja.
Wie auch immer, ja. Da ist es halt auch, das ist schwierig, ja. Und da muss er dann auch erstmal klarkommen, aber wie gesagt, ein, zwei Spiele Pause würde ihm da jetzt mal nicht schlecht tun. Und wenn wir dann wirklich auch mal sagen, wir bringen mal ein paar neue rein, die wir uns noch zur Verfügung stehen, schauen wir mal.
Genau. Schauen wir mal jetzt am Wochenende gegen Schalke.
Ja.
Die ja jetzt am Wochenende auch nicht sich gerade mit Ruhm bekleckert haben.
Nee. Die haben ganz alt ausgesehen. Aber was die gemacht haben, ist eigentlich genau das, was der Marvin eben schon zweimal angesprochen hat, was uns total in die Karten spielt. Die haben halt auf Biegen und Brechen versucht, das Spiel zu machen. Und Gladbach stand hinten, hat ein bisschen gewartet und hat sie ein ums andere Mal ausgekontert. Und wenn sie was Ähnliches bei uns auch machen, spielt es uns genauso in die Karten.
Ja.
Macht uns das Leben ein bisschen leichter.
Ja.
Aber das war tatsächlich eine Leistung, die ja gar nicht mal so von der spielerischen Leistung unter aller Kanone war, aber von der Spielintelligenz war das einfach das Dämlichste, was ich am Wochenende gesehen habe.
Ja. Schalke ist dummerweise, oder was heißt dummerweise, mir ist eigentlich Latte, weil ich bin ja kein Schalke-Fan, ist eigentlich eine Mannschaft, die seit Jahren versucht, ein eigenes Spielkonzept auch zu entwickeln. Deswegen, das sagen wir wieder, ja, das geht nicht nur der Eintracht so. Aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen es unter Keller nicht, stringent etwas aufzubauen, wo du sagst, okay, das ist die Schalke-Philosophie, so spielen die Fußball, so läuft bei denen das Fußballspiel. Ja, aber das geht nicht und das ist oft Stückwerk und dann musst du auch sagen, die haben unglaublich viele Verletzte, ja, jetzt hat sich wieder der Hövedes verletzt und der fehlt auch gegen die Eintracht. Da ist teilweise eine Mannschaft auf dem Platz, die im Idealfall so gar nicht zusammenspielen würde, also haben natürlich ein bisschen Pech, aber denen fehlt halt auch diese Durchsetzungskraft nach vorne, wie die Alex dann auch schon eben das korrekt gesagt hat, dann hast du halt mit den wahnsinnig guten Gladbachern halt Leute, die wissen, wie sie halt Schalke dann auseinandernehmen können, wenn Schalke versucht, das Spiel zu machen und es nicht schafft. Und dann kommt halt ein Kruse und dann hast du den Hahn, ja, und dann hast du auch noch den Raphael. Das sind alle Spieler, die haben am vergangenen Wochenende ein Hammerspiel abgeliefert und die haben die Gelsenkirchener nach allen Regeln der Kunst einfach kaputt gemacht.
Ja. Das stimmt. Also Schalke noch dazu ein Auswärtsspiel gehabt und wurden einfach ein ums andere Mal ausgekontert. Und anstatt irgendwann mal zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal ein bisschen auf unsere Defensivarbeit und gucken mal, dass wir erstmal sauber stehen und machen dann mal einen langsamen Spielaufbau nach vorne. Nee, alles wieder alles nach vorne geworfen, am besten mit allen 10 Mann nach vorne gelaufen, Torwart noch dabei. Also das war schon tatsächlich sehr dämlich.
Und was du halt jetzt siehst, jetzt ist es wieder so, dass halt ein Keller wieder zur Disposition steht. Das ist dann halt das typische Schalke-Spiel. Du kannst eine wunderbare Saison 2013, 2014 abgeschlossen haben, das mit einer Champions-League-Qualifikation, mit einer ordentlichen Rückrunde. Und nach ein paar Spielen bist du halt wieder der Buhmann. Ja, wie gesagt, ich kann das irgendwo nachvollziehen, weil diese Philosophie, die man sich auf Schalke gerne wünscht, halt noch nicht so zu sehen ist. Aber ob das jetzt dann die beste Lösung ist, jetzt wieder Keller zu, ja, wie wir schon fast sagen, zu diskreditieren, ja, der halt auch, der hat ein dauerhaft schlechtes Bild eigentlich, ja, weiß ich nicht, ob das so die allerbeste Lösung ist, ja, aber das kann uns ja auch egal sein, aber das ist halt auch wieder gefährlich für die Eintracht, denn genau solche Situationen nutzen die Gegner der Eintracht ja gerne aus, um sich gegen die SGE zu rehabilitieren. Was war das denn?
Siehe letztes Jahr gegen Hamburg.
Ja. Ja, Hamburg hat, glaube ich, dann 2-2 gegen uns gespielt und danach haben sie auch nichts mehr gerissen. Ja. Ja. Und schon in den Jahren zuvor war es doch das ein oder andere Mal so, dass wir der dankbare Aufbaugegner waren, damit sich ein paar Trainer noch ein paar Wochen länger halten, bevor sie dann rausgekegelt werden, nachdem sie wieder 5-0 verloren haben. Ja, aber gerade gegen die Eintracht haben sie halt Punkte geholt. Also das ist halt so, wird mir nicht so wirklich gut gefallen. Aber andererseits, in der kurzen Zeit holen die eh keinen neuen Trainer. Wenn, dann wäre es der Tuchel.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch gar nicht, dass der Keller jetzt tatsächlich schon zur Disposition steht.
Nee,
also das Thema ist ja jetzt auch schon wieder eigentlich seit dem ersten Spieltag, also eigentlich schon seit dem DFB-Pokal. Also ja. Die hatten noch nicht das erste Bundesligaspiel gehabt, da war ja das Thema Keller schon wieder in allen Medien. Ich meine, der Typ, der hat einfach ein ganz beschissenes Standing und das wird er in seinem ganzen Leben nicht mehr los. Das war vom ersten Tag an so, die Medien haben nie wirklich als vollwertigen Trainer akzeptiert. Das war immer jemand, den du so als, naja, der setzt sich halt jetzt da auf die Bank, aber den hast du nie irgendwie als Persönlichkeit wahrgenommen oder als jemand, der irgendwie reinkommt, auch bei so einer Pressekonferenz und mal einen Raum in Anspruch nimmt. Das ist ein total, ja, fast nichtssagender Ausdruck, den der so auch ausstrahlt. Und das Problem wird er einfach... Das wird er mit sich rumschlagen müssen.
Ob
er tatsächlich intern in Schalke schon wieder gehandelt wird, weiß ich nicht. Was mich, also ich glaube halt auch, dass die nächste Tuchel-Station Schalke sein wird. Aber wisst ihr, wie das Thema Tuchel-Vertrag damals ausgegangen ist? Also wurde der Vertrag tatsächlich aufgelöst oder hat er noch ein Jahr Vertrag und ist freigestellt?
Er hat noch einen laufenden Kontrakt, ist aber freigestellt worden von seinen Aufgaben, gleichzeitig aber mit der ganz klaren Regelung, sollte er innerhalb dieses einen Jahres eine andere anderweitige Tätigkeit annehmen, müsste der aufnehmende Verein eine Ablösesumme an Mainz 05 zahlen. Das heißt, das macht dann logischerweise auch nicht jeder Hamburg-Verein. Ja. Bei Hamburg hätte ich es mir vorstellen können, da hat er zum Glück abgesagt. Aber wenn Schalke ihn wirklich will, und das ist für mich irgendwie, ich habe das so, keine Ahnung, ich denke mir einfach, das denke ich mir schon seit ein paar Jahren, dass Tuchel die nächste Station für die nächste Station Schalke auswählen wird und dann werden die auch das Geld bezahlen, sollte das wirklich in dieser Saison sein. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es ist ein Persönlichkeitsproblem, was der
Keller
hat, aber andererseits ist es auch ein Problem, was die Presse halt immer wieder anheizt, denn sie ist dauerhaft mit dieser Personalie unzufrieden und bringt da natürlich auch gewisse Unzufriedenheit in den Verein, die wahrscheinlich so vielleicht nicht da wäre, denn ein Held, über den man ja schon viel gesprochen hat, viel gesagt hat und der auch schon das eine oder andere Kontroverse abgeliefert hat, der ist in den letzten Wochen ja eigentlich ziemlich ruhig gewesen und versucht, den Ball wirklich flach zu halten, dem kann man da keinen Vorwurf machen. Aber es ist halt so, dass Teile der Fans relativ schnell feuchte Finger bekommen und Keller halt nicht darüber stehen kann und sagen kann, hier, wisst ihr was, guckt mal, wie viele Verletzte wir haben. Wir machen das Ding. Aber er ist halt keine
einnehmende Persönlichkeit. Was macht man denn mit feuchten Fingern?
Ja, feuchte Hände, feuchte Finger. Ich weiß nicht genau. Vielleicht habe ich das auch irgendwie gerade in den falschen Kontext gebracht. Naja, feuchtes Höschen ist aber auch nicht richtig.
Ich hatte eigentlich, nachdem du feucht gesagt hast, feuchte Augen gedacht, das kommt und konnte dann mit den Fingern erstmal so gar nichts anfangen.
Feuchte Finger, ja, schwitzige Finger, so nahm du auch Scheiße jetzt.
Also so nervös.
Weißt du, so. Ja, natürlich, so meine ich das, ja. Nicht, was ihr schon wieder denkt.
Ich denke gerade gar nichts, weil du mich vollständig irgendwo verloren hast.
Ja, mit dem feuchten Höschen, ne, da hast du gedacht, oh, jetzt steige ich aus. Ne?
Ich war schon vorher weg.
René gleich abgeschaltet. Nee, wir sind nach wie vor beim Fußball, René.
Ach so, ja.
Über Schalke.
Ah, nee, da staubt's.
Also ich sag mal so, gegen den FC Schalke, unseren nächsten Gegner am Samstag, das ist eine super Spielzeit, um 15.30 Uhr, schöne Uhrzeit, könnte theoretisch sogar was gehen. Denn sie sind weit entfernt von ihrer Bestleistung, haben unglaublich viele Verletzte. Wenn bei denen ein Spieler spielen muss wie Clemens, ja, der eigentlich wirklich kein Top-Fußballer ist, ja, und auch ein Höger immer wieder Fußball rumpelt, um es mal so zu sagen. Ja, ein Kevin Prinz Boateng ist momentan auch weit entfernt von seiner Form, die er irgendwann mal hatte. Ein Fuchs, der Christian Fuchs, der war schon teilweise weg. Der hat schon Verhandlungen mit anderen Vereinen geführt, ja, bis dann wieder anderweitig Verletzungen zutage traten und dann war er plötzlich gezwungen zu bleiben. Ja, also das ist eine richtig schwierige Situation. Abgesehen davon, unser hochgelobter Banetta sitzt trotzdem noch auf der Bank. Ja, da kann 20 Leute verletzt sein und er sitzt immer noch auf der Bank. Ja. Ne? Nur mal dazu. Ja, aber du siehst halt, die haben wirklich viele Verletzte. Da würde theoretisch was gehen, wenn wir einen Sahnetag erwischen und wenn wir wirklich nicht das Spiel machen müssen, sondern wenn wir ähnlich wie Gladbach unsere Chancen, die wir durch Konter uns erarbeiten, mit Schnelligkeit, das heißt mit einem fitten Eigner, ja, dann wirklich auch dementsprechend verwandeln, dass vielleicht dann irgendjemand da steht, der das Ding dann auch einmurmelt.
Genau. Also so sehe ich es auch. Das ist kein Spiel, was man abschreiben muss. Die Schalke haben genug eigene Probleme und das kann man ausnutzen. Ja, wir müssen das Spiel nicht machen, wir können die kommen lassen, ist ein Auswärtsspiel, da kann was gehen. Ich sage jetzt gar nicht, dass ich da mit Erwartungshaltung reingehe, dass wir mit einer großartigen Leistung 6-0 gegen Schalke gewinnen. Das ist es gar nicht, was ich sage, aber ich sage, da ist eine Chance und wir müssen halt einfach ein bisschen clever sein und man muss halt auch mal was aus Standardsituationen machen. Also das war ja das totale Desaster. Ja. Wenn wir da diese Woche nichts dran trainieren, dann möge der Herr Schaaf mal bitte hier anrufen.
Und das ist halt auch dilettantisch, denn solche Dinge, die sind immer noch Teil dieses Fußballspiels. Deshalb, das ist auch ein Grund, warum wir überhaupt Weltmeister geworden sind, wenn du auch wieder diesen Wir-Terminus bemühen willst. Ja, auch durch Standards, die haben zu Erfolg geführt. Und es ist fahrlässig, solche Situationen, die sich in einem Spiel, in einem 95-minütigen Spiel immer wieder ergeben, nicht zu nutzen. Ja, und da muss die Eintracht auch ihr Mittelchen finden, denn Stindera hat es auch bei der U19 gezeigt, dass er es drauf hat. Und er hat ja jetzt bei dem tollen Testspiel, was er heute, was weiß ich, irgendwie 15-17-0 gespielt haben, hat er auch viele Tore geschossen. Das ist jetzt kein Gradmesser, meine Güte, ja.
Nee, aber was ein Gradmesser ist, ne, also unter Niederbach 15, Waldorf 7.
Ja,
weiß
genau.
Man schon mal, wo man das Ganze einzuordnen hat, ne?
Genau, jetzt wird die Waldorf-Fahne nochmal schnell hochkommen. Nee, aber ich will nur mal sagen, und das sind solche Möglichkeiten, wenn du sie hast, musst du sie auch einigermaßen zumindest sinnvoll verwerten, ja. Ob das dann immer ein Tor wird, okay. Und wenn es dann nächsten Samstag nicht wieder zu technischen Aussetzern kommt, ja, dann ist da was möglich. Aber mir geht's am Samstag. Ich hab da keine Spannung drin. Mir geht's darum, dass ich sehe, dass sich in der Mannschaft was tut, dass versucht wird, mit einem Ziel zu einem Torerfolg zu kommen und nicht einfach blindlings irgendwie den Ball nach vorne zu dreschen, denn das ist ein anderer Punkt. Wir haben ja eben den Kevin Trapp gelobt. Ne? Kevin Trapp war auf der Linie wieder richtig gut, hat den einen oder anderen Ball rausgefischt. Aber was der gute Junge überhaupt nicht kann, ist die Entwicklung eines Spiels nach vorne. Denn er strischt den Ball immer sinnlos zum Gegner. Ja? Und das hat damals der Nikolov schon gemacht und ich hatte teilweise gedacht, bei ihm wäre es besser, aber es ist nicht so. Wenn er den Ball schnell nach vorne spielt und nicht nur passt, sondern einfach hoch nach vorne, dann geht er immer zum Gegner. Also das sind so Dinge, vielleicht war ich verwöhnt durch die Weltmeisterschaft, wo es mehrere Torhüter gab, die Fähigkeit besessen haben, den Ball direkt zum Mitspieler zu spielen, ja. Aber das geht dem Kevin Trapp ab und das darf dementsprechend dann auch nicht wieder gemacht werden, weil leichtfertige Ballverluste müssen nicht sein.
Und das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Also eigentlich habe ich so nicht in Erinnerung. Also ich habe gegen Augsburg habe ich gar nicht so drauf geachtet oder da ist mir jetzt weder was Positives noch was Negatives aufgefallen. Aber ansonsten habe ich auch schon ganz oft, meine ich mich erinnern zu können, dass er gezielt versucht hat, vorne jemanden anzuspielen. Ob derjenige den Ball dann auch halten konnte, weiß ich nicht. Aber also das gezielte nach vorne abschlagen. Was also mir ein bisschen fehlt, ist einfach mal ein Spiel schnell zu machen, ne? Ball nehmen und auch mal irgendwem vor die Füße zu werfen, damit derjenige abgehen kann.
Ja, werfen also, ist auch gar nicht so. Also gut, vielleicht sehe ich das zu negativ. Ich hatte das negative Erinnerung in Wolfsburg, wo er das ziemlich erfolglos probiert hat, wobei er da sowieso nicht in Topform war. Und gegen Augsburg ist mir zweimal negativ aufgefallen. Aber gut, dass du sagst, vielleicht tue ich ihm Unrecht. Ich werde es in der nächsten Woche noch kritisch beäugen.
Nö, ich achte auch einfach mal drauf. Also ich habe gar nicht so bewusst das irgendwie positiv oder negativ wahrgenommen. Aber ich achte auch mal drauf.
Das muss sich halt auch jemand anbieten zum Abspielen. Also.
Ja, das ist halt auch...
Du hast halt nur Seferovic, den du da vorne anspielen kannst. Ja. Ne? Also ein Cutlets und Ball halten passt nicht. Ein Inui, wie will der denn einen Kopfball annehmen? Und ein Piasson, wenn der zum Kopfball hochgeht und der andere auch nur leicht rempelt, fliegt der ja 3 Meter in den Zuschauerblock. Also entweder triffst du vorne auf den Seferovic oder halt nicht. Die Option hat der Trapp.
Ja, stimmt schon. Ja, und du hast halt hinten auch keinen, dem du das Ding jetzt geben kannst, der halt irgendwie gezielt das Ding sinnvoll nach vorne bringen kann. Also.
Ja, Anderson probiert es immer mal wieder. Ja. Und auch in Zambrano ist gefühlt schon ein bisschen besser geworden im Aufbauspiel, ja, was ja immer noch so sein größter Schwachpunkt war. Zambrano, muss ich aber mal sagen, spielt insgesamt eine wesentlich verbesserte Bundesliga-Saison. Natürlich ist die Saison erst 3 Spiele gespielt, aber er kommt mir besser vor als am Ende der letzten Saison. Ja, Zambrano ist wieder eigentlich für mich der Rückhalt, der er mal war. Und das ist mal so eine der Dinge, die ich immer noch mal positiv ankreiden will, beziehungsweise die positiv an die Wand schreiben will, bei all den negativen Dingen, die wir in der letzten Zeit jetzt gesagt haben.
Ja, an die Wand schreiben darfst du dann jetzt bitte auch mal deinen Tipp für das Schalke-Spiel am Samstag.
Ja, ist eine gute Frage. Ich sag mal, 1-1 wird's.
Okay, Alex?
Ich will kein 1-1. Ich will ein 2-1. Meinetwegen steht's nach 89 Minuten 1-1 und dann kommt Ecke, Stendera, Kopfball, Russ, Tor.
Ach, immer nur du mit deiner jugendlichen Naivität. Ist das schön.
Du meinst jetzt aber 2-1 für uns.
Ja, auf jeden Fall. Also
nur um laut, das einmal kurz klarzustellen.
Heim- und Auswärts-Dings dann halt 1-2.
Ja, gut. die große Zahl, die erste Zahl ist immer die Eintracht, ne?
Okay. ich bin irgendwie so bei Marvins Richtung. Ich habe auf der Heimfahrt gerade eben schon überlegt, was denn so, wie ich mir vorstellen könnte, wie das Spiel ausgehen könnte. Und ich bin irgendwie auf nichts anderes gekommen, egal aus welcher Richtung ich überlegt habe, als ein 2-2.
Ja, dann wird es auch wenigstens nicht langweilig. Ja, vorreichendes Spiel.
Ja, und wenn du wenigstens 2 Tore erzielst und die nicht nur gegaukelt sind, dann können wir uns ja auch über eine verbesserte Offensivleistung freuen. Also, ich nehm's.
Oder verbesserte Standardsituationen, falls die alles irgendwo rausfallen.
Alles.
Alles. Wir nehmen alles.
Ja.
Genau. Was wir nicht in Anspruch nehmen werden, ist unser gewohnter Sendeplatz in der nächsten Woche, weil den machen uns leider die Mainzer streitig.
Oh, ja, wir müssen ja eigentlich noch über Mainz sprechen, wenn du das so sagst, ja.
Ich wollte gerade fragen, was ist denn nächste Woche? Aber
nächste Woche ist Mainz. Nächste Woche ist englische Woche und da ist Dienstag 20 Uhr steht da Mainz auf dem Speiseplan. Das ist halt unsere Sendezeit eigentlich.
Die blöden Mainzer wieder. Dein Spaß. Alles lieb, alles gut. Ja, so ist es. Da müssen wir sehen, was wir machen. Aber Mainz wird auch kein leichter Gegner. Ne? Haben sich ja einigermaßen, leider haben sie sich ja rehabilitiert. Gerade mit ihrem Okazaki, der besser trifft, als er das zu Stuttgarter Zeiten jemals getan hat. Und sehr, sehr schwierig. Wird auch eine enge Partie. Aber die Mainzer können ruhig so spielen, wie sie letzte Saison in Frankfurt gespielt haben. Ratter, ratter. Haben sie auch verloren.
Ja, ja, ich überlegte nur gerade, wie das Ergebnis war.
Ja, für uns.
Ja, für uns war klar.
Ich darf meinen Computer nicht mehr benutzen. Deswegen.
Du darfst deinen Computer benutzen, aber du darfst nicht versuchen, die Tastatur durch die Tischplatte zu drücken.
Nein, ist ja auch egal. Aber gut. Wie gesagt, wir haben die Eintracht, glaube ich, 2-0 ging es aus. Hat sehr gut ausgesehen, hat meistens da keine Chance gelassen. Also so kann es auch gerne wieder laufen. Ich denke, da ist wieder ein bisschen Feuer drin, aber ich glaube, es fahren nicht so viele Mainzer mit, wenn ich das jetzt schon gehört habe. Da gingen, glaube ich, wieder ein paar Karten zurück. Naja, wie mir das gewohnt ist von den Europa-Fightern. Oh, warte mal, die sind in der ersten Runde rausgeflogen. Naja, vielleicht nicht ganz. Aber da müssen wir mal sehen. Ich weiß nicht, wollen wir da jetzt in Gänze drüber sprechen?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Wir wissen ja nicht, wie wir aufstellungstechnisch da laufen. Ich glaube, das wird auch ein bisschen abhängig davon sein, wie wir da in Schalke unterwegs sind.
Richtig,
und wie so der Gesundheitszustand des ein oder anderen Spielers ist.
Normal machen wir sowas ja auch immer, aber ich tue mir da bei Mainz jetzt echt schwer. Also, das ist mir jetzt fast schon zu langfristig geplant, weil das ist alles noch so.
Wir sind noch so in so einem
Wundertütenmäßig. Also es kann nicht sein, dass gegen Schalke läuft es auf einmal wieder gut. Dann, keine Ahnung, mal ein gutes Spiel wieder dabei gewesen. Da weißt du, also im Moment weiß ich noch gar nicht, wo ich so richtig dran bin. Und für mich ist jetzt einfach nochmal viel Überraschung, was das Spiel gegen Schalke bringt. Und dann bin ich, glaube ich, auch erst in Mainz-Stimmung.
Ja, ja, genau. Ich denke, ja, eins nach dem anderen, wie gesagt, ist genau richtig. Was ich nur kurz anführen will, ist, es hat mich in dieser Saison gewundert, es war schon in der Rücksaison öfter der Fall, dass der gute Stefan Bell, der bei uns sich nicht durchsetzen konnte, ich weiß nicht, ob der ein oder andere ihn noch in Erinnerung hat, sich in Mainz durchaus behauptet hat und jetzt als Außenspieler, manchmal außen, manchmal in der Mitte, richtig gute Partien macht. Also das ist, wollte ich nur mal sagen, ich meine, der ist ja auch noch relativ jung, aber überrascht mich. Ich hätte es ihm gar nicht mehr so zugetraut, weil er sich bei der Eintracht wirklich nicht durchsetzen konnte. Vielleicht hat er ihm die Nester...
Der war ja auch nur mikroskopisch lange da. Also ja, ja. Der ist ja gekommen.
Halbes Jahr, oder? Halbes Jahr,
nicht genau. War es nicht, noch nicht ich, mal. Sogar weniger.
Ich glaube, der ist fast nach dem Trainingslager, lass den 2 Spieltage da gewesen sein, ist der wieder zurück nach Mainz.
Das war damals irgendwie verschwindend gering.
Hatten wir den nicht nur geliehen oder so?
Ja, ja, der war nur geliehen. Der war nur geliehen mit Kaufoption. Und da hat sich jeder gefreut, weil das eigentlich ein großes Talent war.
Und genau, der hatte aber bei uns war klar, dass er in den ersten Spielen nicht zum Einsatz kommen wird, weil er da auch, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt schon her ist, der hatte auf jeden Fall irgendwie Konkurrenz gehabt und es war klar, dass 2 andere in der Innenverteidigung gesetzt sind. Ja. Und bei Mainz sind sie einer nach dem anderen umgefallen und da hatte Mainz gebeten, ob sie die Leihe vorzeitig beenden können. Und da er auch drum gebeten hatte, unter den Voraussetzungen dann irgendwie zurückzugehen, haben wir ihn ziehen lassen, weil wir ihn eh nicht als ernsthafte Alternative für die erste Elf zu dem Zeitpunkt schon gesehen haben. Also der war tatsächlich nur verschwindend gering da, hat aber dann auch in Mainz aufgrund der Personalnot sofort gespielt und spielt seitdem eigentlich auch ganz gut.
Der ist zum 1.7. zu uns gekommen, gemeinsam mit Jagba, und ist zum 31.12.2011, also nach 5 Monaten damals wieder gegangen.
Also doch Winterpause, ne? Naja, ja, okay. Ja,
aber das ist aber länger gewesen, als ich dachte. Also ich hab's jetzt viel kürzer in Erinnerung gehabt.
Ja, weil er ja nicht so oft gespielt hat, ne? Ist ja ganz klar. Genau, aber wie gesagt, er macht sich jetzt in der Innenverteidigung richtig gut. Und das ist einer der Dinge, muss man mal sagen, positive Entwicklung hätte ich gar nicht so erwartet, ne? Krass. Mit seinen 23 Jahren, vielleicht geht er sogar doch noch mehr. Aber gut, ansonsten, das war's von meiner Seite aus, was ich noch zum Mainz sagen wollte. Ansonsten schließe ich mich der Alex da an. Nach Schalke ist erst Mainz, und aber jetzt alle Augen auf die Gelsenkirchener Knappen.
Genau. Bevor wir nochmal zu Alex' Erfahrung mit dem Lottospielen kommen, nach Schalke kommt ja Hamburg als nächster Gegner, und die haben ja erfreulicherweise den nächsten Rekord aufgestellt. Die haben nämlich ihren Trainer jetzt quasi nach 3 Spieltagen schon entlassen. Für mich eine grandiose Kurzschlussreaktion, oder?
Das ist einfach unglaublich, was die Hamburger da oben abziehen. Gerade eben hat es irgendjemand nochmal getwittert, wieso die Trainerhaltbarkeit der letzten 2-3 Jahre war. Da sind ja 6-7 Trainer durchgegangen. Der eine war irgendwie mal 3 Monate da, der andere mal ein bisschen länger. Wenn man sich das mal anguckt, der beste Trainer, den dann ganz offensichtlich Hamburg in den letzten 2-3 Jahren hatte, war Fink. Der hat 23 Monate da ausgehalten. Hat sonst kein Mensch geschafft.
Ja. Also und auch Fee, gar keine so schlechte Quote.
Genau. Fee mit seinen, ich glaube, 8 Monate habe ich gelesen, war er da. Das ist ja alles unfassbar. Das ist ja, die suchen ja die Nadel im Heuhaufen und probieren einfach jeden Heuhalm aus, den sie finden. Ob es vielleicht doch eine Stecknadel sein könnte. Also wenn wir über planlos, konzeptlos und ideenlos reden, da brauchen wir eigentlich nicht die Eintracht zu nennen, da brauchen wir auch nicht Schalke zu nennen, da gibt es eigentlich nur Hamburg. Und so sehr es mich letztes Jahr schon geärgert hat, dass sie nicht abgestiegen sind, sie beweisen einfach, dass sie aus der Vergangenheit nichts gelernt haben und dass sie den Klassenerhalt einfach mal so gar nicht verdient haben.
Ja.
Das ist der letzte Beweis, dass es einfach keinen Fußballgott gibt.
Ja, stimme ich dir zu. Also ich muss auch sagen, dass ich eigentlich schon erwartet habe, dass in der Sommerpause nach diesem überaus glücklichen Klassenverbleib, der wirklich eigentlich geschenkt war, die sind nur drin geblieben, weil Kräuter Fürth halt genauso dämlich war und es halt die Auswärtstorregel gab, ja, die haben das ja nur durch unglaublich viel Glück geschafft. Und dass sie dieses Glück nicht genommen haben und jetzt mit harter Arbeit versuchen, den Laden mal neu aufzumischen und sich besser zu positionieren. Ich war wirklich der Ansicht, dass mit Dietmar Beiersdorfer Ruhe in den Laden kommt, dass sich einiges verändert. Es hat sich ja personell auch vieles getan. Wenn ich überlege, dass Spieler dahin gekommen sind, die eigentlich weit über dem normalen Hamburger Niveau anzusiedeln sind, das ist ja nicht böse gemeint, aber der HSV steht halt momentan am Ende der Tabelle und das auch nicht erst seit gestern, sondern seit einer gewissen Zeit. Mhm. Du hast einen Valon Berami, der normalerweise nichts da unten verloren hat. Das ist ein Spieler mit gestiegenen Bundesliga-Ansprüchen, der kann eigentlich ohne Probleme, ja, was weiß ich, der könnte auch bei Gladbach spielen, ja. Gut, da sind die gut besetzt, da muss nicht sein, aber ich will nur mal sagen, von den Möglichkeiten her, und da sind halt jetzt immer noch Spieler, ja, ich meine auch ein Lewis Holtby, dass die den einfach mal kaufen, einfach mal so, naja, machen wir halt, ja, so ist es. Ja. Ich weiß, dass er Çalhanoğlu verkauft, dann wäre viel Geld gekostet, aber bei der Eintracht wäre der Çalhanoğlu bei der Eintracht gewesen und wäre verkauft worden. Dann hätte die Eintracht das nicht dazu genutzt, das 1:1 zu investieren, sondern wie wir good old Bruchhagen kennen, hier Eigenkapital erhöhen. So, jetzt erstmal Eigenkapital und dann ruft der Peter Fischer an und sagt, hier, unserer e.V. geht's nicht so gut, können wir da mal was rüberwuscheln. Und da wird da was rübergewuschelt und hast du von den über 10 Millionen hast du nur noch 3 Millionen, die du investieren kannst und alles andere ist anderweitig verteilt. Aber die hauen halt das Geld raus, wie es geht nicht mehr, haben ja einen netten Kühne und dann wird Nikolai Müller für viel Geld verpflichtet und dann hast du einen Pierre-Michel Lasogga, der jetzt irgendwie 10 Spiele in der Saison macht. Dann hast du so einen Kader, aber kriegst es nicht gebacken. Und ich habe echt gedacht, auch dass ein Slomka jetzt mit einer in der Vorbereitung bekommt eine ganze Sommerpause Zeit, was auf die Beine bekommt, was irgendwo ein bisschen tragfähig ist. Aber auch er hat es nicht geschafft. Ich bin zutiefst verwundert über die Hamburger Verhältnisse und ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt mit einem ehemaligen U23-Trainer, der jetzt einen rasanten Aufstieg hat, so verändern wird.
Nee, also hast du recht. Das Einzige, also Beiersdorfer kam ja eigentlich erst kürzlich. Ja, Slomka war da. Er muss jetzt erstmal mit dem leben, was da ist. Slomka zu entlassen war im Prinzip nicht unbedingt die falsche Entscheidung, aber einfach mit der Historie wird es langsam da oben lächerlich. Jeder Trainer, der jetzt noch freiwillig sagt, yo, ich gehe nach Hamburg, der muss eigentlich sagen, dass er einen nassen Hut auf hat. Der muss tatsächlich an das glauben, was er jetzt gesagt bekommt mit Neuaufbau und Konzept und keine Ahnung was. Aber ja, Respekt, wer da oben jetzt unterschreibt. Ich würde es auf keinen Fall tun, weil das einfach ja jetzt mittlerweile kein Aushängeschild mehr ist, mit dem du Bewerber lockst.
Deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch den Jungen gekrallt, den sie jetzt bei der U23 hatten, der dort die ersten paar Spiele gute Arbeit geleistet hat. Wahrscheinlich sind sie dann auch auf diesen Zug aufgesprungen und haben sich jetzt nicht nochmal bemüht. Ich meine, anscheinend haben sie es ja bei Tuchel versucht. Da sind sie kläglich gescheitert und haben dann aber gesagt, okay, machen wir es so, dass wir halt jetzt einen von der U23 nehmen, der auch, das müssen wir auch mal so sagen, das ist ja auch kein Fallobst. Ja, ich meine, den kenne ich jetzt auch nicht so wirklich gut. Ich kenne sein Gesicht mehr auch nicht. Aber der hat auch die Trainerschule bestanden. Ja, der hat mit dem Valerian Ismail, der ja Trainer jetzt beim 1. FC Nürnerberg ist, hatte den Trainerschein gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also der kann was, der hat die Lizenz. Und sie probieren es halt mal so, denn es gab ja schon immer noch, es gab ja schon in der Vergangenheit das ein oder andere Male genau diese Erfolgssituation wie den Tuchel, den sie jetzt haben wollten, der damals ja dann auch bei Mainz als A-Jugendtrainer hochgesetzt wurde und dann eigentlich wirklich beachtliche Erfolge zu feiern hatte. Sie hoffen auf einen solchen Effekt. Ob das aber wirklich der Fall ist oder ob es vielleicht auch wirklich an der Mannschaft hängt. Ja, man muss ja wirklich darüber nachdenken. Auch ein immer wieder vielfach gelobter Adler kriegt es nicht auf die Kette, mal 5 Spiele die Saison ordentlich zu spielen. Hm. Da muss man sich auch mal die Frage stellen, ist denn vielleicht auch ein Adler nicht die Person, die ich mir wahrscheinlich in einem Torhüter wünsche? Da muss jetzt alles umgekrempelt werden und da muss es auch vielleicht mal gesagt werden, hier, wisst ihr was, ich setze jetzt lieber auf einen Dropny. Also da dürfen auch keine Personen jetzt noch an ihren Posten kleben, sondern es geht um das Wohl des Vereins. Und da bin ich mal gespannt, ob das der neue Trainer, der halt keinen großartigen Namen hat, das so umsetzen kann, wie man sich das wahrscheinlich von Hamburger Seite aus erhofft.
Also vom Kader her sehe ich Hamburg deutlich, deutlich über uns. Die haben ein paar ganz starke Transfers gemacht. Auch Wollscheid hätte ich auch nicht gedacht, dass sie den da nochmal kriegen. Also die haben sich wirklich auch in die Breite richtig verstärkt.
Ja,
ich glaube auch, dass das Geld tatsächlich gut angelegt ist, wenn man sich die Einzelspiele anguckt. Ich kann es charakterlich bei den wenigsten beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, wie sie in ein etwaiges System reinpassen, aber du hast auf jeden Fall viel Material da, mit dem du arbeiten kannst. Da sollte es nicht dran scheitern. Die Variante, jetzt einen von der U23 zu nehmen, ist halt echt ein riskantes Spiel. Weil wenn das nicht geht, dann entlässt du in einem halben, dreiviertel Jahr entlässt du deinen nächsten Trainer. Eigentlich kannst du dir das nicht mehr erlauben. Eigentlich sind die in einer Situation, wo der Schuss jetzt sitzen muss. Und ja, gut, das klingt mir eher nach dem nächsten Notnagel und dem nächsten, wie du es eben auch genannt hast, Versuch. Das ist ein Versuch.
Ja, und es muss ein Versuch sein. Sorry, René, ja, bitte?
Du musst den ja nicht unbedingt wirklich entlassen. Du kannst ja auch einfach jemand anders einstellen und kannst ihn wieder runter degradieren.
Ja,
aber dann gehst du doch jetzt so vor und sagst, wir haben einen Interimstrainer, das ist der von der U23, und wenn es auf einmal rockt, sagst du, wir machen aus dem Interims jetzt einen vollwertigen Trainer, weil der ist super, das haben wir jetzt erkannt, mit dem gehen
das
wir
stimmt.
weiter.
Und das der stimmt. Wandel geht halt, ja, und der Wandel geht halt auch sehr schnell. Du darfst nicht vergessen, dass der neue Coach auch in dieser Saison erst zum HSV gestoßen ist. Also der hat jetzt keine langjährige Erfolge gefeiert. Zinnbauer hat jetzt keine langjährigen Erfolge beim HSV bei der U23 gesammelt. Ne? Also es ist so, der ist frisch da hingekommen und ist jetzt schon hochgesetzt worden. Also das ist halt auch so ein Ding. Ich tu mir da auch ein bisschen schwer. Es ist nicht dieser Idealtypus eines aufstrebenden jungen Trainers.
Ja, die Gesamtstory ist so ein bisschen sehr zweifelhaft, ja.
Ja, alles auf jeden allem. Fall. Ja. Aber wie gesagt, und das Problem ist halt auch, du hast aber auch keinen mehr, der Markt gibt nicht wirklich viel mehr her. Also ich denke, selbst der dusseligste Hamburg-Fan wird sich hüten, Magath jetzt nochmal zu fordern, nachdem der mit Fulham abgestiegen ist und jetzt Fulham in der zweiten Liga noch in Grund und Boden richtet, sich der ehemalige Besitzer von Fulham schon zu Wort meldet und sagt, Magath zerstört meinen Verein. Er ist ja auch wirklich gut dabei mit sinnlosen Transfers, schwachsinnigen Geldausgaben und einen Gabo Kirai ins Tor zu stellen, ja. Ja, ich meine, das setzt dem Ganzen halt die Krone auf. Wenn das ein Comedy, wenn das jetzt hier irgendwie alles nur Spaß wäre, Fußball, dann würde er total viel Spaß machen, der Magath. Aber als Fan von Fulham würde ich komplett ausrasten, ja. Also, da kann auch keiner beim HSV auf die Idee kommen und wirklich sagen, ah ja, hier, da könnte nochmal einer sein. Der dürfte spätestens jetzt absolut verbrannt sein. Hm. Und ansonsten, Tuchel will nicht, der wird auf andere Dinge Angebote warten. Ja. Oder macht vielleicht auch noch macht auch wahrscheinlich eine Fortbildung anderweitig und so weiter und so fort. Dann hast du kaum noch Leute.
Ja, wie Alex halt auch schon sagte, also du bist halt auch als Verein hast du dich halt auch mit deinen Aktionen, die du ja jetzt konsequent über die letzten Jahre da fabriziert hast, halt auch sehr unbeliebt gemacht. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, da jetzt einen vernünftigen Trainer abzubekommen, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht, das ist halt auch jetzt ein bisschen schwierig.
Ja.
Ja.
So sieht's aus.
So sieht's aus.
Gut. Aber lassen wir den Hamburgern ihre eigenen Probleme.
Genau.
Und wir gucken, dass wir 3 Punkte in Schalke holen.
Auf jeden Fall.
Genau, ein bisschen erfolgreicher als Schalke, als Hamburg waren wir beim Lottospielen, oder wie war das, Alex?
Ach ja, ich glaube nicht so ganz. Also mich hat es schon vor dem Spiel ein bisschen überrascht, dass halt tatsächlich nur 250 Scheine abgegeben wurden. Finde ich ein bisschen mager. Also da sollte doch eigentlich die Nordwestkurve ein bisschen mehr imstande sein, da abzuliefern. Das finde ich echt schwach. Dann kommt natürlich die Glücksfee mit dazu und die war auch nicht auf unserer Seite und aus 250 Scheinen haben wir sage und schreibe 320 Euro Erlös fabriziert. Es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil die meisten Scheine sowohl für Samstag als auch für die Mittwochsziehung gültig waren. Das heißt, am Mittwoch kann noch ein bisschen was dazukommen. Alles in allem ist es für mich eine Aktion, die viel Aufmerksamkeit erregt hat und die vielleicht dem einen oder anderen Investor auch gezeigt hat, wie sehr Frankfurt an dem Namen hängt. Das heißt, vielleicht hat man da einfach auch mal zum Nachdenken angeregt durch die mediale Präsenz, die Aktion bekommen hatte. dass der nächste Investor es vielleicht nicht Schieß mich tot Arena nennt, sondern vielleicht Schieß mich tot Arena Waldstadion oder Waldstadion Schieß mich tot Arena. Den Namen irgendwie wieder einzubauen, wäre ja möglich. Das könnte der einzig positive Effekt sein. Ansonsten, dass wir da mit Millionen rausgehen, habe ich auch nicht gerechnet. Dass wir tatsächlich schaffen, für einen längeren Zeitraum den Namen hinzubekommen, habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber ich hatte auch wenigstens gehofft, dass es ein paar tausend Euro sind, die dann der Jugend zugutekommen, weil das wäre ja, oder das ist ja auch jetzt einfach der Einsatzzweck zu sagen, okay, mit 300 Euro brauchen wir uns da nicht an den Tisch zu setzen. Was machen wir damit? Spenden wir es für die Jugendarbeit.
Ich glaube aber auch gar nicht, dass das jetzt aber das so ist unbedingt... Aber,
ich muss auch sagen, ich meine, ich muss eigentlich meine Klappe halten, denn ich habe auch nicht mitgespielt. Aber wie du schon gesagt hast, eigentlich so 250, 25 Wettscheine, 250 Wettscheine ist schon ein bisschen wenig, ne? Muss man schon sagen, schon krass. Gerade auch, welch großes Aufsehen es eigentlich gesorgt hat. Ich meine, es war ja überall, es war ja auch bei den 11 Freunden, hast du gelesen und so weiter und so fort. Dafür ist es dann schon ein bisschen mau, was bei rumgekommen ist. Okay. Ich fand die Aktion an sich ganz nett, aber richtig gesagt, auch als Sponsor, als zukünftiger Sponsor kann man vielleicht darüber nachdenken, zu sagen, hier, wisst ihr was, wir machen das Waldstadion powered by Deutsche Bank oder so. Nur mal so eine Idee. Ne? Also hier Waldstadion powered by Seitenbacher Müsli. Also das braucht jetzt nicht. Seitenbacher muss nicht zu mir kommen. Ja? Also da habe ich echt überhaupt keinen Bock drauf. Ja? Und wenn denn dieser Hansel da noch die ganze Zeit irgendeinen Scheiße erzählt, also das muss ich echt nicht haben.
Du weißt, dass dieser Hansel bei Seitenbacher der Geschäftsführer selbst ist, also der Gründer der Firma, der spricht diese komischen Werbedinger. Doch.
Das ist echt.
Doch, das gab irgendwann mal einen Pressebericht, der spricht die Dinger selbst, das ist der Gründer von dem Ding.
Dann will ich ihm nie begegnen, ja, aber man könnte es doch mit diesem Power machen und so weiter und so fort und noch irgendwie so ein schicker Slogan, dann läuft das doch, ein Waldstadion, das hört sich ja auch super an, das ist doch auch über die Grenzen hinaus bekannt und das kann man doch immer noch mal weiter auch in Tradition halten und viele Fans hätten dann ein wesentlich positiveres Bild gegenüber des Sponsoren, der diesen Namen dann halt auch trägt.
Und es schreit halt auch nicht so ganz fürchterlich nach Commerz wie jetzt Allianz Arena oder Commerzbank Arena oder irgendwas. Also das ist halt auch nochmal ein anderes Ding. Ich glaube, das war aber auch einfach das Ziel dieser Aktion. Ich glaube, da stand jetzt gar nicht so sehr im Fokus, Geld für die Jugend zu sammeln. Wenn du das gewollt hättest, dann hättest du gesagt, spendet für die Jugend, da hättest du dreimal mehr gekriegt. Ich glaube schon eher, dass die Aktion halt wirklich war, das Ding positiv eher in die Presse zu rücken, um eben diesen Verhandlungen, die da jetzt kommen, so ein bisschen Einfluss zu nehmen, um da halt eben genau auf diese Richtung einzuwirken. Das war ja jetzt im Vorbericht auf das, oder im Vorhinein vor dem Augsburg-Spiel gab es da ja auch diese offizielle Wettscheinübergabe zwischen Bruchhagen und Nordwestkurve und hast du nicht gesehen. Und da war das ja auch ein Punkt, den die besprochen haben, so nach dem Motto von wegen, wir wollen halt eben quasi, wir stellen uns auch sowas vor, wir wollen jetzt nicht den Namen allein, sondern wir wären auch bereit, quasi so eine Kombination einzugehen, wenn halt einfach dieser traditionell besetzter Name hier irgendwie wieder ins Rennen kommt. Ja.
Also ich wollte auch nicht sagen, dass ich glaube, dass die Aktion war, Geld für die Jugend zu sammeln, aber es wäre halt einfach schön gewesen. Ist das Einzige, was wir gewonnen haben, ein bisschen mediale Aufmerksamkeit und ansonsten halt einfach auf ganzer Linie verloren. Also für die Jugend, die 300 Euro, die bringen keinem was. Mit den 300 Euro brauchen wir uns nicht um den Namen zu bemühen, noch nicht mal für eine Woche, geschweige denn über einen langjährigen Vertrag.
Ja, da wirst du ja nicht mal irgendwie in der Fußnote in irgendeinem Lokalblättchen mit erwähnt werden wahrscheinlich.
Nee, das richtig.
Ja. Aber gut, mal gucken, vielleicht haben wir ja irgendwie Glück und am Mittwoch ist dann der große goldene Schein dabei und wir verdienen irgendwie jede Menge Geld oder die Aktion bekommt jede Menge Geld damit und dann kann man da ja auch irgendwie mal...
Geil wär's,
weil innovativ. Es wäre eine absolut einzigartige Aktion, die auch keiner in irgendeiner Art und Weise wiederholen kann, ja? Also.
Ja, innovativ ist die Idee nämlich allemal. Also ich meine, der muss auch erstmal auf die Idee kommen. Das finde ich schon toll. Und da merkst du halt auch, was bei vielen Eintracht-Fans oder bei dieser Kultur der Eintracht-Fans auch wirklich möglich ist. Also da sind halt auch nicht nur Dummträter und so, ja, und Apple-Wall-Petzer, die sonst nichts Besseres zu tun haben, sondern gibt es auch Leute, die machen sich Gedanken. Das ist schön so.
Ja, es ist halt viel Kreativität drin und man geht halt auch mal mit solchen Dingen dann vor die Tür und probiert. Ja, das ist halt...
Und was heute oder gestern auch wieder die Runde gemacht hat, über die lustigen 100 Leverkusener, lacht halt jeder einfach.
Boah, was hab ich gelacht, als ich das gestern Abend noch gelesen habe, ja? Also,
Die hätten auch wahrscheinlich alle mit dem Privatjet anfliegen können, ja. Aber also es ist halt schon bitter, ne, wenn du dir überlegst, selbst wenn es nicht 12.000 gewesen wären, ja, wobei Monaco jetzt auch nicht zu weit ist.
Ja, aber wenigstens mal irgendwas Vierstelliges, ja, aber 100,
das ist der moderne Fußball, mein
Lieber. Da sind ja beim Training mehr anwesend wahrscheinlich. Ja, also.
Ja, bei jedem verdammten Training sind da wahrscheinlich mehr anwesend. Ja, aber gut. Naja, aber so sieht's aus, wenn die Eintracht da mal in der Champions League spielt. Hoffentlich erlebe ich das noch. Ja,
wenn das mal der Fall ist, dann ist aber hier, wo auch immer die spielen, das ja quasi, da reißt jetzt das komplette Heimstadion reißt da ja mit. Ja.
Auf jeden Fall. Dann ist die UEFA auch nochmal erweitert. Dann spielt wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, dann spielt wahrscheinlich auch bis dahin irgendwie, naja.
Also das, wenn man sich das allein bildlich mal vorstellt, wenn irgendwie die Eintracht mal irgendwann Champions League spielen sollte gegen, was weiß ich, Manchester oder irgendwas und dann reisen da irgendwie 30.000 Eintracht-Fans ein. Ja, das wäre ja grandios.
So, aber zurück in die Realität.
Ja.
Wochenende Schalke.
Wochenende Schalke, das ist fast sowas wie Champions League für uns im Moment.
Genau. Ja, und ich denke, wir sind fertig, ne? Oder wollen wir die Menschen noch mit unserer Anwesenheit beglücken und weiter in ein uninteressantes Zeug sehen?
Nein, bevor wir jetzt noch anfangen, über irgendwelche Muskelprotze zu diskutieren, die in anderen Sportarten. Nein. Wir beenden damit die dieswöchige Ausgabe. Wie gesagt, nächste Woche Sendetermin wurde uns leider abstreitig gemacht. Da werden wir aber,
was machen wir denn? Irgendwie Ende der Woche oder sowas?
Ja, da werden wir zeitnah irgendwas zwischen Freitag und wir haben ja dann Zeit, weil Hamburg ist ja dann erst wieder am Sonntag, nicht?
Ich sag dazu nichts.
17.30 Uhr an einem Sonntag.
Ah. Aber ist ja auswärts, mir eigentlich scheißegal.
Genau.
Ja, ist trotzdem kacke. Aber es ist immer scheiße, ne? Sonntags, ich habe extra nur Wasser getrunken, ne? Weil irgendwie ist es halt kacke, Sonntag, Mittag und so, und dann willst du auch nicht irgendwie voll sein und so. Das ist scheiße. Also wie als wäre ich voll, ich trinke nie was. Aber wenn du trinkst mal einen Apfel rein, kommt jetzt wieder falsch rüber. Aber es ist halt so ein blödes Gefühl, ne? Weil Montag weißt wieder, musst du dich wieder den üblichen Leibesbetätigungen hingeben, wenn du dann halt als normaler Mensch irgendwie ein bisschen Geld verdienst oder als Student wie ich irgendwie was anderes tun musst, ja. Aber ist halt einfach blöd. Samstag ist einfach schön, Freitag ist auch mal fein. Also mal ein Freitagabendspiel wäre jetzt auch nicht so verkehrt.
Genau, das waren jetzt Marvins 5 Sätze zu. Ich sag da jetzt mal nichts zu, nicht? Genau, wir werden uns auf jeden Fall einen Termin überlegen werden, den über alle Medien, die uns irgendwie zur Verfügung stehen, kundtun. Bis dahin freuen wir uns auf die Champions League des kleinen Mannes am Wochenende gegen Schalke, sagen vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.